Höret Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 18. Kapitel. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von meinem Einkommen, von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ganz hinten von ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Lasst uns um den Segen des Wortes beten. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Danke, Jesus. Amen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Im Leben Jesu sehen wir das immer wieder, dass er trefflich die Menschen durchschaut hat, die Hintergründe, dass er sich durch Vordergründiges nicht blenden ließ. Und so auch hier, dass er treffend, ganz toll, die beiden charakterisiert hat. Wobei die beiden nicht jetzt nur die beiden sind, sondern wir alle können uns da hineingenommen sehen. Der Pharisäer ist uns zu so einer Art Schimpfwort geworden und wir machen es uns leicht, wenn wir alles, was zur bewussten Frömmigkeit und zum Glaubensleben gehört, mit dem Makel dieses Namens belegen. Was tut denn dieser Schriftgelehrte? Er hält die Stunden des Gebets, soll man das nicht tun, regelmäßige Gebetszeiten. Er bringt Opfer für seine Gemeinde, wie sehr beschämt er so manche Kirchgänger, die noch gar nicht gelernt haben, wirklich für die Gemeinde etwas zu opfern. Seine Frömmigkeit greift im Fasten in die Gewohnheiten seines täglichen Lebens ein. Darf man nicht daran erinnern, dass Fasten, wie Luther es sagt, eine feine äußerliche Zucht ist? Und dass heute viele Therapien und Kurhäuser Tage des Fastens einplanen in die Therapie. Muss nicht der engagierte, fromme Mensch die Gewissheit haben, dass er auf dem richtigen Weg ist? Und darf er nicht dankbar sein, aus Verirrungen, aus Süchten, aus Fehlentwicklungen, aus falscher Erziehung heraus zum lebendigen Gott gefunden zu haben? Und so sind wir alle dankbar für mancherlei Bewahrung in dieser Welt voller Abgründe. Aber schnell schleicht sich da auch Egoismus und Verachtung ein. Und das wird besonders deutlich in den Worten des Pharisäers: Ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie so viele und wie dieser Zöllner da. Wir spüren diese Verachtung. Vielleicht kurz was zu den Zöllnern. Es waren damals Leute aus dem Volk Israel. Sie gehörten auch zum Volk. Sie waren auch Abrahams Nachkommen, aber sehr verachtet, weil sie in üblicher Weise mit der Besatzungsmacht der verhassten Heiden der Römer kooperierten. Sie waren berechtigt, an den verschiedenen Stellen, Grenzstellen und Übergängen, und da gab es damals viele, nicht viel mehr als heute, Zoll einzuheben für die Römer und einen gewissen Prozentsatz für ihren eigenen Verdienst. Soweit war alles in Ordnung. Vielfach haben sie aber in egoistischer Weise diesen Verdienst ungerechterweise überhöht, verdoppelt oder mehr, sodass die Reisenden und Karawanen und Geschäftsleute oft in unverschämter Weise belastet wurden. Durch diese Bereicherung und Korruption waren die Zöllner vielfach unbeliebt und mit einem Makel behaftet, das verstehen wir gut. Wenn wir im Lukasevangelium einige Verse später lesen, da ist die Rede von dem berühmten Zöllner Zachäus in Jericho. Es heißt, er war sogar ein Oberer der Zöllner und reich. Jericho war eine gute Zollstation, eine fette Pfründe für die Steuereintreibung, eine der ältesten Städte der Menschheit, in einer wunderbaren, damals wunderbaren, fruchtbaren Oase gelegen. Viele Händler kamen mit wundervollen, wertvollen Gewürzen und Kostbarkeiten aus Arabien und aus Persien, um nach Jerusalem und ans Meer zu ziehen. Aber sie mussten durch Jericho, und der Oberzöllner hatte eine hohe Gebühr angeordnet. Und so war er zu Wohlhabern und Reichtum gelangt. Aber in all seinem Reichtum, in seinem luxuriösen Villa, in der er in Jericho wohnte, fühlte er sich nicht wohl. Er spürte, mir fehlt etwas. Er spürte, ich bin einsam, ich habe Angst, ich bin verzweifelt, ich habe keinen Frieden mit Gott und mit meiner Vergangenheit. Und da hörte er von dem Messias Jesus, auf den das Volk schon Jahrhunderte wartete. Und dieser Messias, der geht durch die Straßen und Gassen von Israel. Wir können uns da vorstellen, dass auf einmal in ihm wieder Glauben in seiner Depression, in seiner Verzweiflung, ganz all sein Reichtum hat ihm nicht geholfen. Er hatte sich verirrt in Gedanken und war irgendwie gespürt, ich bin nicht zufrieden mit meinem Leben. Alles, was ich erreicht habe, die Villa und alles, das gibt mir nichts. Nein, er wollte Jesus kennenlernen, heißt es. Und da hörte er, dass dieser Messias Jesus, dass Jesus von Nazareth auf seinen großen Wanderungen durch das ganze Land, Land auf, Land ab, auch bis rüber nach Jericho, also an die Grenze kam, an den Jordan, ganz tief, die tiefste Stelle der Welt ist dort, die tiefste Stelle der ganzen Welt ist dort, um Jericho herum am Toten Meer. Und Jesus kam nicht allein, sondern einem riesigen Geleitzug von Menschen, die geheilt waren, die Frieden gefunden haben, die Freude gefunden haben, die Lobpreislieder sangen, gelobet sei der, der kommt im Namen des Herrn. So haben sie alle gejubelt und gesungen und sind in Jericho eingezogen. Und wir können uns vorstellen, dass dieser Oberzöllner unbedingt diesen Jesus sehen wollte. Und er lief hinzu, aber die Leute, die kannten ihn. Sie hatten eine Wut auf ihn. Dieser Kerl, der hat hier nichts zu suchen, und sie haben so richtig sich breit gemacht, dass er nicht vorgekommen ist. Er war klein von Wuchs und konnte nicht drüber schauen, und durch haben sie ihn nicht lassen, weil er einfach unbeliebt war. Und da kam er auf die Idee, ich laufe voraus und steige irgendwo auf einen Baum. Er stieg also auf einen Maulbeerbaum, um Jesus zu sehen. Der vornehme, mächtige Oberzöllner, der in dieser vornehmen Villa da droben wohnte, scheute sich nicht, in seinem vornehmen Gewand auf einen Baum zu klettern und das Gewand dreckig zu machen, um Jesus zu sehen. Ich möchte Jesus sehen, das ist mir das Wichtigste. Als Jesus dann an diese Stelle kam, wo dieser Maulbeerbaum war, sah er auf einmal auf und sah Zachäus auf dem Baum. Zachäus, rief er, steig eilends herunter, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Der Zachäus hat gar nicht kapiert, was da los ist. Er konnte es gar nicht fassen. Was? Der Messias will zu mir kommen. Er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Welche Freude im Haus des Zachäus! Nicht nur Zachäus alleine, er lud Zöllner und Sünder und alle möglichen Leute von der Straße her noch schnell ein. Er wollte dieses Erleben der Gegenwart Jesu nicht für sich alleine, sondern er hat alle möglichen, auch armen und elenden Menschen von der Straße schnell eingeladen. Und sie haben ein Fest gefeiert. Sie waren fröhlich. Und Zachäus sprach: Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams, auch er ist von dem berufenen Volk Israel. Welche Freude bei Jesus, wenn einer wieder umkehrt ins Vaterhaus. Und ich nehme an, in dieser Stunde ist nicht nur einer umgekehrt, sondern ganze Scharen, die Jesus jetzt kennenlernten bei diesem Festmahl und Gemeinschaft mit ihm hatten, die öffneten ihre Herzen für Jesus und fanden tiefen Frieden. Ja, es ist Freude bei den Engeln Gottes, heißt es einige Verse vorher, über einen, der umkehrt. Durch die Freundlichkeit und Liebe Jesu wurde dieser Mann und viele seiner Freunde und viele der Menschen, die verachtet waren in Jericho, umgewandelt. Nicht durch Verurteilung, nicht durch Ablehnung, nicht durch Kritik. Vielleicht war der Zöllner in unserer Beispielerzählung auch so ein Mensch, der sich nach dem Heil, nach der Vergebung, nach einem neuen Leben sehnte, so wie der Zöllner von Jericho. Er kommt mit all seinem Ballast zu Gott in unserem Gleichnis. Es war üblich, dass sie so beteten, mit erhobenen Händen, mit dem Blick nach oben. Er hat die Hände nicht erhoben. Er hat den Blick gesenkt zum Boden. Er hat gar nicht aufgeschaut. Er hat nur gesagt: Herr, ich sehe alle meine Schuld, meine Last, meinen ganzen Mist. Sei mir, Sünder, gnädig. Und Jesus sagt: Dieser ging gerechtfertigt von dannen. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. So ist der lebendige Gott. Er hat alles schon vollbracht. Johannes sagt, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. In seinen Wunden sind wir geheilt. Das ist der Jubel der Reformation. Das ist der Jubel des Evangeliums, das uns Luther neu entdeckt hat. Dass wir annehmen dürfen, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir Ja sagen zu ihm in Christus Jesus. Er hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht, was Tausende von Menschen durch die Jahrhunderte ersehnt haben. Diese ganzen Heilswege und all das, die krummen und geraden Wege, all das sieht Jesus erfüllt jetzt. Es ist vollbracht. Es ist, das Heil ist da. Ich habe die Schuld getragen, sagt er. Ich habe die Last getragen. Ich habe die Gottlosigkeit getragen. Ich habe die Verzweiflung getragen, die Angst, die Sünde. Ich habe alles getragen am Kreuz. Was der Pharisäer trotz aller Anstrengung nicht erreichen konnte, weil Egoismus, Verachtung und Hochmut sich mit eingeschlichen haben, das ist uns in Jesus geschenkt. Nicht das Gesetz kann es uns bringen, das Gesetz kann uns freilich zeigen, die Gebote können uns zeigen, so sollten wir leben, aber wir schaffen es ja nicht. Auch der beste Mensch schafft es nicht. In Gedanken, Worten und Werken, so sollen wir leben. Aber Jesus hat alles vollbracht. Er hat unsere Schuld, unsere Strafe, unsere Gottesferne am Kreuz hinaufgetragen, um uns von allem zu befreien, auch von uns selbst. Wir dürfen Ja sagen zu Jesus und aus dieser Fülle neues Leben empfangen und neues Leben empfangen und zu tiefer Gewissheit des Heils kommen, wie Paulus uns zuruft. Gottes Geist gibt uns Zeugnis, unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Diese umfassende Gerechtigkeit umschreibt Jesus eigentlich in diesem Gleichnis und auch in den Gleichnissen vorher und nachher in wunderbarer Weise immer wieder. In dem Gleichnis, was wir alle kennen, als der Sohn von Ferne zurückkam, als er das ganze Gut durchgebracht hatte, da sah ihn sein Vater von Ferne. Das heißt, der Vater hatte sehnsüchtig ausgeschaut. Wo bist du denn, mein Kind? Wo bleibst du denn? Als er ihn von Ferne sah, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sprach der Sohn, ich habe gesündigt vom Himmel und vor dir. Ich bin nun fort nicht wert, dass ich den Sohn heiße. Mache mich zu einem Tagelöhner. Der Vater bringt neue Kleider, bringt einen Ring an seinen Fingern, bringt neue Schuhe an seine Füße. Lasse das gemäste Kalb schlachten und lasse uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Der ältere Sohn, in vielem ähnelt er dem Pharisäer und ähnelt er vielleicht auch manchmal den Menschen heute. So viele Jahre diene ich dir, sagt der ältere Sohn, und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock geschlachtet, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen werde. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, feierst du ein Fest. Und der Vater antwortet ihm in aller Liebe: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein, die ganze Fülle. Die ist dein, die ganze Fülle, die ich am Kreuz erworben habe. Alles ist dein, um jetzt neutestamentlich zu sprechen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Der Vater sagt bewusst, dieser, dein Bruder. Während er vorher gesagt hat, dieser, dein Sohn, sagt er, dieser, dein Bruder, nimm ihn an, freue dich mit ihm. Er war verloren und ist wieder gefunden. Ja, auch in unserer Zeit finden viele Menschen aus Gottes Ferne zu Jesus. Wir leben in der Zeit, wo am meisten Menschen, mehr als in anderen Jahrhunderten, zum Glauben an Jesus kommen. Wenn wir das auch in unserem Land nicht so sehen, aber weltweit ist es ungeheuer, wie viele Menschen sich auch aus anderen Religionen verzweifelt suchen und zu Jesus Christus finden. Oft haben sie gar keinen Missionar und nichts. Sie rufen einfach zu Gott und Jesus erscheint ihnen und ist da und segnet sie und macht ihr Leben neu. Und gerade in unserer Zeit der Pandemie, wo so viele Menschen zu Jesus kommen und heimkehren in das Vaterhaus, dürfen wir uns darüber freuen und zutiefst dankbar sein. Gerade mitten in der Krise in diesem Jahr ist ein neues Sehnen nach Begegnung mit dem lebendigen Gott weltweit aufgebrochen und nach einem Erfülltwerden mit dem Geist Gottes sehnen sich so viele Menschen, wenn es oft auch ganz andere Glaubensformen sind, andere Gebete, andere Lieder, anderes Verstehen der Bibel, andere Hauskreise, andere Gebetsgruppen. Aber wir dürfen uns freuen über einen, der umkehrt, mit all seiner Last zu Jesus kommt, der es mit uns im Gleichnis zu sprechen sagt: Gott, sei mir Sünder gnädig. Sei mir gnädig in meiner Last, in meiner Verquickung, in meinen Problemen. Um wie viel mehr wird der himmlische Vater, sagt Jesus, denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten, die zu ihm kommen. Er gibt gern gute Gaben. Gott gibt am liebsten gute Gaben. Oh, dass wir Armen oft so enge Herzen haben, heißt es mal in einem Lied. Er will uns beschenken mit übernatürlichem Durchblick für unser Leben und unseren Dienst im Reich Gottes und darüber hinaus zu Gebetsmut in der weltweiten Krise heute. Wir sind doch alle irgendwie mit hineingezogen, ob wir es wollen oder nicht. Wir können dem ständigen Bombardement von negativen Meldungen kaum entgehen. Sie erreichen uns durch Nachrichtenkanäle, sie werden über soziale Medien verbreitet. Sie beherrschen die Schlagzeilen der Tageszeitungen. Sie füllen unsere Bildschirme, wenn Nachrichtensender uns tagtäglich auf den neuesten Stand bringen über die Krise und über manche schrecklichen Dinge in dieser Welt, über Gewalt und Terror, die das Leben so vieler Menschen ruiniert. Schon der Prophet Jesaja sieht diese Zeit kommen, unsere Zeit. Vieles weist darauf hin, dass sich diese Prophetie auf unsere Zeit bezieht, die Jesaja damals gesagt hat. Er sagt: Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Wir spüren, dass das ganz besonders aktuell ist in unserer Situation, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Aber die gute Nachricht für unsere Zeit ist, dass Jesaja auch Gottes Wort für diese Zeit hat und das uns stärkt und ausrüstet. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Also nicht die Dunkelheit ist das Letzte, sondern, so wie Jesus es draufdrückt, wenn ihr das alles seht, so erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Oder wie es der Psalm des Schutzes ausdrückt, und wer kein Blatt hat, Sie können es am Ausgang mitnehmen, rausgedruckt aus Psalm 91, nochmal zur Erinnerung, dass man es auch mitnehmen kann, wenn man unterwegs ist. Du brauchst dich vor den Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, sagt hier Gottes Wort zu uns. Es ist nicht nur irgendein Wort, sondern der lebendige Gott spricht das auch für unsere Zeit. Du brauchst dich vor den Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, nicht vor der Seuche, die wütet am Mittag. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns gerufen hast, deine Kraft und deine Nähe aufs Neue zu erleben und zu erfahren. In unserer Situation, in unseren persönlichen Problemen und Ängsten, in unseren Krankheiten und Verzweiflungen, wir kommen zu dir. Gott sei uns Sündern gnädig. Gott, erhöre unser Gebet. Du hast den Engeln befohlen, gerade wenn die Not am größten ist, sendest du am meisten Engel, wie es in diesem Psalm heißt. Er befiehlt seinen Engeln, nicht nur einen Engel, für jeden Einzelnen viele Engel. Er befiehlt seinen Engeln in der Mehrzahl, dich zu behüten, dich ganz persönlich zu behüten, auf allen deinen Wegen. Dank sei dir für diese wunderbare persönliche Zusage. Gib uns deinen Geist und deinen Frieden. Komme in unsere Mitte. Wir bitten in der Stille um deinen Heiligen Geist. Danke, Herr. Du hast verheißen, dass wir bitten dürfen. Wer da bittet, der wird empfangen. Ströme des Geistes des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr. Amen.